Willkommen auf Crimetime. Heute mit Frauen von Brückenwerfen, geschrieben von Gunther Gerlach. Händels Münchner Fall. Im ICE lernt Händel eine Hexe kennen. Kaum, dass er sich in sie verliebt hat, hat sie ihn auch schon verzaubert. Auf ihr Drängen schreibt er die Geschichte ihrer ermordeten Freundin. Er kommt auf die Spur des Serientäters, der Frauen von Münchner Isarbrücken wirft. Nur die Schuhe der Opfer bleiben am Brückengeländer stehen. Die Suche führt kreuz und quer durch München zu allen Isarbrücken. Der schreibende Ermittler Georg Händel macht es heuer in München komisch, spannend und ein bisschen wie verhext. Erschienen ist der Kriminalroman im Conte Verlag. Kapitel 3: Männer, die wie Misthaufen stinken.
Ich weiß, dass etwas Neues beginnt. Ich sitze an meinem Laptop und schreibe auf, was ich eben erlebt habe. Das werden die ersten beiden Kapitel eines neuen Buches. Mal sehen, wohin es mich führen wird. Dabei trinke ich schnell eine Flasche Bier nach der anderen, damit ich schlafen kann. Aber das Bett wird mir zum Klumpen, zum Wesen ohne Glieder, das auf mir liegt und schwitzt. Immer wieder versuche ich, mit dem Kopfkissen das Gespräch zu wiederholen, das ich mit Sabine hatte, in dem jenes Wort fiel, das der Anfang vom Ende war. Zu viel Pathos. Den Anfang vom Ende unserer Beziehung hat es schon viel früher gegeben. Er lässt sich nicht an einem Ereignis festmachen. Es war eine Art Tröpfcheninfusion mit dem Gift der Missverständnisse. Das Kissen schweigt und macht einen toten Leib aus sich. Ich stoße die Bettdecke mit den Füßen von mir. Meine Arme kleben am Körper. Ich zerreiße den Schweißfilm, wandere zur Kühlung durch die dunkle Wohnung. Ich gehe in die Küche, gieße mir aus einer geöffneten Weinflasche ein. Ich gehe mit Flasche und Glas ans Fenster, sehe hinaus auf die Straße und denke, dass ich von der Straße aus gesehen das Bild eines Verlassenen abgebe. Für einen Moment gefällt mir das. Im Selbstmitleid eine gute Figur machen. Ich trinke das Glas aus, gieße nach, bis mich nach der Frau auch der Geist verlässt. Auch eine Lösung, aber nur für eine Nacht. Oft geübt. Aber ich kenne das Ergebnis. Am nächsten Tag riecht man wie ein Misthaufen, so wie nur verlassene Männer riechen. Aber ich kenne noch eine andere Methode. Ich schalte den Laptop ein und suche auf der Internetseite der Bahn nach dem nächsten Zug von Berlin nach München. Flucht. Es ist der Gedanke, nicht da zu sein, wenn sie doch noch mal anruft. Es ist der Gedanke, selbst ein Ende zu machen. Ich brauche nicht lange, um zu packen. 5.48 Uhr ab Hauptbahnhof. Ankunft in München 11.49 Uhr. Das passt. Vor 2 Jahren habe ich mir in München eine kleine Wohnung in der Theresienstraße gekauft. Die Maxvorstadt hatte mir gefallen. Die Mischung aus kleinen Läden, Büros, Wohnungen. Bis vor 4 Wochen war die Wohnung noch vermietet. Ich hole meinen Koffer vom Schrank, klappe ihn auf und starre in die beiden leeren Kunststoffschalen, die wie der Körper eines ausgeweideten Käfers vor mir liegen. Die Metamorphose von Kafka. Bloß keine Erinnerungen einpacken, am besten nichts mitnehmen und alles in München neu kaufen, dann habe ich zu tun und kann mich ablenken. Je 2 Unterhosen, Socken und T-Shirts für die ersten Tage genügen. Den Computer noch in die Umhängetasche stecken. Beim Verlassen der Wohnung öffne ich die Kühlschranktür, dann schalte ich die Hauptsicherung aus. Auf der Hauptstraße fährt ein Taxi auf der Suche nach mir. Die Frau unter mir hat einen Schlüssel. Ich werde sie in den nächsten Tagen anrufen, damit sie jemanden besorgt, der die Wohnung aufräumt, den Kühlschrank leert und sauber macht. Ich stehe auf dem Bahnhof herum, im Untergeschoss. Der Bahnsteig ist der Ort für Verlassene. Ich übe den Blick ins Nichts. Im Zug finde ich ein leeres Abteil, setze mich und klappe den Laptop auf den Knien auf und schreibe bis hierhin. Punkt. Dann füge ich hinzu, Schreiben ist immer noch die beste Therapie. Ich sehe auf, der Zug fährt, hat Berlin schon verlassen. und mir gegenüber hebt sich die Nase einer Frau in die Höhe. Ich muss nach einem Misthaufen stinken. Wie ist die hereingekommen? Ich kann mich nicht erinnern.
Sie sind dieser Krimi-Autor, sagt sie von oben herab.
Krimi-Autor klingt wie Misthaufen. Ihr gesamtes Gesicht hängt an dieser Nase. Die Physiognomie erinnert mich an eine Figur von Wilhelm Busch. Vielleicht die fromme Helene? Ich muss das nachschlagen. Ich glaube, Helenes Nase war kleiner. Ein Zitat daraus fällt mir ein. Das Gute, dieser Satz steht fest, ist stets das Böse, was man lässt. Georg Händel, sage ich, als unterschreibe ich die Zeile von Wilhelm Busch als mein Lebensmotto.
Lina Wassmeier,
sagt sie und streckt eine Hand aus. Was?
Mir die Hand geben. Ich bin eine Hexe. Mit einer Berührung geraten Sie in meine Gewalt.
Ich grinse und schüttle ihre Hand. Ich bin immun. Dann wende ich mich wieder meinem Laptop zu und tippe ihre Beschreibung hinein. Sie wirkt bunt mit den blauen Jeans, gelber Bluse und der vor der Brust herabhängenden Tasche mit rot-gelbem Indianermuster. Das Haar schlängelt sich vom Kopf herab. Sie könnte auch eine Zeitreisende aus den 70er Jahren des vorigen Jahrhunderts sein.
Was schreiben Sie da?
Das, was ich soeben erlebe, schreibe ich und sage es.
Wirklich?
Ich nicke.
Sie schreiben über mich?
Ja.
Dann sollten Sie wissen, dass ich nach München fahre, um einen Mord aufzuklären. Wieder mal hat eine Freundin, der ich meinen Laden überlassen habe, scheinbar Selbstmord begangen. Sie ist von einer Brücke in die Isar gesprungen, tot. Vorher hat sie ihre Schuhe ausgezogen und auf der Brücke nebeneinander gestellt. Die Polizei sagt, das wäre typisch für Selbstmörder. Ich sage, niemand springt von einer Brücke, unter der das Wasser gar nicht tief genug ist, um zu ertrinken.
Interessant, sage ich und klappe meinen Laptop zu. Sie legt den Kopf schräg. Das hellbraune Haar spreizt sich vom Kopf ab und zeigt ein Ohr. Es ist blau.
Sie interessieren sich nicht dafür?
Fragt sie. Nein, nicht so richtig, sage ich. Ich lasse die Lider halb herab.
Es ist Mord und schon zum dritten Mal.
Klar, sage ich, dränge meinen Körper in die Fensterecke und schließe die Augen. Nur das blaue Ohr sehe ich noch in meiner Vorstellung. Niemand hat blaue Ohren. Viertes Kapitel. Ein vom Herbst befallenes Blatt im Gegenlicht. Durch unzählige Romane zieht sich das Rattern der Eisenbahn. Wurde unter der Feder vieler Autoren zum Takt eines Liedes, eines Textes oder des Schlafes. Die Zeit hat aus dem Rattern ein Rauschen gemacht. Die Schienen sind miteinander verschweißt, keine Lücke mehr, kein Rhythmus. Das Rauschen verändert seine Tonhöhe, je nachdem, woran der Zug vorbeifährt. Kein Geräusch mehr zum Einschlafen oder für Reflexionen, die es vor allem sind, welche aus Texten Literatur machen, behaupten viele Kritiker. Den Begriff Literatur verwenden sie dann in einem höheren Sinne als der Kunst nah. Aber nicht der Inhalt macht die Kunst, sondern die Form. Inhalt ist immer zeitgebunden, Form ewig. Ich erinnere mich an einen Krimi eines dänischen Autors, der mir als Reflexionen sein gesamtes Wissen über die Mathematik beibringen wollte. Ich habe es überschlagen, denn zur Geschichte gehörte es nicht, die übrigens, und das ist eine Methode, Bestseller zu produzieren, bis in die Nazizeit zurückreichte. Der Erfolg des historischen Krimis muss an der Sehnsucht der Leser nach dem Leben in einer überschaubaren Zeit liegen. Beim Blick in die Vergangenheit kann plötzlich Unwichtiges erkannt werden und sich Strukturen herausbilden. Die Gegenwart ist dagegen ein verwirrendes Gemisch. Man befindet sich in einer dunklen Wolke von Einflüssen und Informationen. Alles ist unwegbar. Alles entwickelt sich in Sprüngen, so dass man kaum hinterherkommt. Die Gegenwart erschöpft den Menschen. Aber vielleicht ist das Lesen von Romanen sowieso eine rückwärtsgerichtete Tätigkeit. Konservativ. Die klassische Erzählhaltung ist die Vergangenheit, als ob alle Geschichten sich tatsächlich ereignet hätten. Dabei wird selbst in der Vergangenheitsform Geschriebenes beim Lesen Gegenwart. Der Leser erlebt es im Augenblick des Lesens. Alles spräche für die Form des Präsens, so wie hier.
»Sie schlafen ja gar nicht«,
sagt Lina Wassmeier. Ich öffne die Augen nicht. Woher wollen Sie das wissen?
»Ich spüre das an Ihrem Atem. Ich nehme sogar an, Sie können gar nicht im Zug schlafen.«
Ich öffne die Augen. »Stimmt. Nun sagen Sie schon, was Sie wollen.«
»Ich habe Ihren letzten Roman gelesen, Friedhof der Beziehungen. Stimmt das denn alles?«
»Ist das wichtig?«
»Eigentlich nicht.«
Sie schüttelt den Kopf, kommt endlich mit der Nase runter. Und im gleichen Moment weiß ich, dass sie mir gleich gestehen wird, auch einen Krimi schreiben zu wollen.
»Es ist nur so«,
sagt sie, neigt sich vor und ihr Blick kommt jetzt unter den Augenbrauen hervor, streift die geordneten Härchen.
»Ich habe mir vorgenommen, auch einen Krimi zu schreiben. Wissen Sie, es ist jetzt schon die dritte Freundin.«
»Das sagten Sie schon.«
»Erst Viola, dann Marie und jetzt Caro. Und immer stehen ihre Schuhe nebeneinander am Rand einer Brücke. Alle drei sprangen in die Isar, auf gleiche Weise. Die Polizei interessiert sich nicht dafür. Und ich werde jetzt genau wie Sie einen Roman daraus machen. Und genau wie Sie werde ich den Täter zwischen den Tasten meines Computers finden.«
»Klar, warum nicht?« sage ich mit Schlafaugen. Ich entdecke in diesem Moment, dass ihre Haar- und Augenfarbe von identischem hellem Braun sind. Fast noch ein dunkles Gelb. Die Sonne steht tief, ein vom Herbst befallenes Blatt im Gegenlicht. Ich könnte es in der Hand halten, seine Maserung betrachten. Wegen dieses Bildes spare ich mir eine ironische Antwort. Stattdessen atme ich einmal tief ein und aus, so dass sich mein Oberkörper erst aufrichtet und dann zusammensinkt. Eine Geste des Überdrusses, hoffe ich.
»Sie sind unmöglich«,
sagt sie.
»Sie sind doch gar nicht müde.«
»Doch.«
»Sie könnten sich ein bisschen für mich interessieren. Wir verbringen schließlich bis München ein paar Stunden zusammen.«
»Früher«, sage ich, »sind die Frauen, wenn sie sich langweilten oder sich selbst finden wollten, zum Töpfern in die Toskana gefahren. Zum Yoga nach Jordanien oder mit der Volkshochschule zum Stricken nach Schweden. Heute besuchen sie einen Kurs für kreatives Schreiben und planen einen Krimi. Arbeitslose Journalisten, Ärzte, pensionierte Lehrer und überhaupt alle Menschen, die nach und nach entdecken, dass Kinder, Sexualität und Herumreisen das Leben doch nicht ausfüllen, müssen plötzlich Krimis schreiben.«
»Was ist daran so schlecht?«
»Die Krimis.«
»Aber ich habe einen realen Fall, der...«
beginnt sie. »Bitte nicht.«
»Geschieht es denn nicht oft, dass...«
Für einen winzigen Moment lassen die Muskeln in ihrem Gesicht alles Fleisch fallen. Sie können es sich gar nicht vorstellen. Sie schweigt, etwas geht in ihr vor. Und bevor es sich in Worte fassen lässt, die mich beeinflussen sollen, stehe ich auf.
»Moment«,
sagt sie. »Gleich«, sage ich und wanke zur Tür des Abteils und weiter zur Toilette. Vielleicht kann ich kotzen. Und danach direkt in den Speisewagen, fressen und dazwischen immer wieder kotzen, bis München Hauptbahnhof. Leb wohl, Lina Wassmeier, da nützt auch das Leuchten deiner Augen in Herbstbraun nichts. Fünftes Kapitel: Ein Platz im Himmel. Ich sitze im Speisewagen und das Wilhelm-Busch-Zitat verfolgt mich. In mir gärt Bösartigkeit. Der Kellner bedient mich bevorzugt. Er hat mir zu erkennen gegeben, dass er weiß, wer ich bin. Jetzt kommt er wieder langsam den Gang entlang. Das Gesicht eines Verschwörers beugt sich zu mir herab. Er will mich wohl bevorzugt warnen, weil wir gleich entgleisen. Doch dann flüstert er:
»Ich schreibe jetzt auch Krimis. Ich habe schon Kurzgeschichten veröffentlicht.«
»Wie schön für Sie«, sage ich zur Tischecke. »Jeder schreibt heutzutage Krimis.«
»Aber ich habe einen vollkommen neuartigen Serienmörder entworfen.«
Er schlitzt die Augen, presst die Lippen aufeinander, als wäre er selbst der Mörder. »Lassen Sie mich raten. Er lässt seine Morde wie Selbstmorde aussehen.« Er schüttelt stumm den Kopf. »Er ritzt Bibelzitate auf die Bäuche der Leichen?« Er bemerkt meine Ironie nicht.
»Ich verrate nichts, sonst kommt mir noch jemand zuvor.«
»Warten Sie.« Ich sehe zu ihm auf. »Noch ein Versuch. Ihr Mörder mordet nur im Zug.
Woher wissen Sie das?
Na ja, Ihr Beruf, sage ich. Ich stehe auf, ziehe einen Schein aus der hinteren Hosentasche und lege ihn auf den Tisch. Stimmt so. Er nickt.
Ich bin auch schon im Syndikat der Vereinigung der Krimi-Autoren.
Die nehmen jeden. Das Wilhelm-Busch-Zitat lässt mich davoneilen, bevor ich mir Gemeinheiten sage. Er folgt mir wie ein kleiner Hund. Gleich verbeißt er sich in meinem Hosenbein. Ich drehe mich noch einmal um. Man liest sich, sage ich zum Abschied. Ich blase mich auf mit Liebenswürdigkeit. Er bleibt stehen.
Genau.
Bestimmt wird in diesem Moment für mich ein Platz im Himmel reserviert. Dann aber eile ich weiter, beiße die Zähne zusammen und blecke sie für ein Grinsen. Mehr Zähne als nötig. Ich lese keine Krimis, ich hasse sie, knurre ich. Er hört es nicht mehr, aber sofort wird mein Platz im Himmel an einen anderen vergeben. Für mich bleibt immer noch die Hölle. Da warten schon die Serienmörder auf mich. Kapitel 6. Sie murmelt Zaubersprüche. Mein Leben als Krimi-Autor läuft hinter mir her. Ein Leben auf schmalen Eisenbahngängen, auf festgeklebten Teppichen. Ich wage mich nicht umzudrehen. Horden von Speisewagenkellnern treiben mich an, schnappen nach dem Saum meiner Jacke, als wäre es eine Form der Anerkennung, oder als könnten sie mich niederreißen, anzünden und sich aus meiner Asche in Bestsellerhöhen aufschwingen. Krimis sind die modernen Märchenbücher, würde ich gern jemandem erklären. Sie wollen uns vormachen, es sei die Wirklichkeit. Mörder oder gar Serienmörder kommen aber im Gegensatz zu Krimis in der Realität nur sehr selten vor. Die Wahrscheinlichkeit, einem in seinem Leben zu begegnen, ist praktisch null. Und nur, weil es in den Krimis um Mord und Totschlag geht, also dem Verwerflichsten, was ein Mensch tun kann, werden sie für besonders nah an der Wirklichkeit gehalten. Der Gruseleffekt. Ich will kein Krimi-Autor mehr sein. Vielleicht sollte ich meine Schuhe ausziehen, sie an der nächsten Waggontür nebeneinander stellen und hinausspringen. Jemand tritt aus einem Abteil, weicht vor mir zurück. Ich muss mein Aussehen überprüfen, stürze in das nächste Toilettenabteil, schaue in den Spiegel. Einer, dem die dunklen Strähnen vom Kopf fallen, als wollten sie ebenfalls flüchten, schaut zurück. Um die Augen schwillt die Haut und hat in giftigem Gelb gebadet, so wie die Zähne, die am grauen Zahnfleisch hängen, sich am liebsten fallen lassen würden. Den Kerl mag ich nicht, der will ich nicht sein. Ich probiere ein Lächeln. So sehen Mörder aus, im Augenblick der Tat. Weiter zurück zu meinem Abteil, die Tür schnell geschlossen, die Vorhänge an der Tür und das Rollo am Fenster zugezogen. Sie ist immer noch allein. Ein bisschen wundert es mich.
Auf der Flucht?
Lina Wasmeier aufrecht, den Rücken hohl mit einem Übermaß an Freundlichkeit, wie sie diesem Abteil und mir nicht zukommt. Oh, sage ich, Sie sind noch da. Sie antwortet mit einem Lächeln voller Arglosigkeit.
Ich habe auf Sie gewartet.
Ein vollkommen neuartiger Serienmörder war hinter mir her, erkläre ich. Der Speisewagenkellner hat ihn erfunden. Verzweiflung und Eitelkeit drücken mich tief in die Ecke neben dem Fenster, damit das Halbdunkel den Unterschied zwischen meiner grauen und gelben Haut vertuscht. Für einen winzigen Moment denke ich daran, an der nächsten Station auszusteigen und zurückzufahren. Sabine. Vielleicht habe ich ihr Verhalten falsch gedeutet. Vielleicht war ihr Rückzug nur eine jener kleinen Disziplinierungsmethoden. Frauen bekommen nie den Mann, den sie wollen. Deshalb nehmen sie den Nächstbesten und versuchen, ihn umzuerziehen. Die Hexe fixiert mich. Der Sonnenschutz vor dem Fenster schaukelt. Schmale Lichtblitze zucken seitlich heraus über ihr Gesicht. Sie murmelt etwas. Wahrscheinlich Zaubersprüche, die mich in den Selbstmord treiben sollen.
Okay, sage ich. Erzählen Sie schon.
Sie schüttelt den Kopf.
Dafür ist es zu spät. Ich werde Ihnen die Orte zeigen, an denen sich meine Freundinnen umgebracht haben. Ich hatte übrigens jeweils ein Alibi.
Hat man Sie beschuldigt?
Ja und nein. Ich sage es nur, falls Sie auf die Idee kommen, ich hätte damit etwas zu tun.
Sie öffnet die kleine Indianerhandtasche, die von ihrem Hals herabhängt. Ich beuge mich vor. Es liegen Papiere darin und Zweige und getrocknete Blätter und etwas aus Fell, aber es ist zu dunkel, um es zu identifizieren. Ich täusche mich vielleicht. Sie gibt mir ihre Visitenkarte, dann hebt sie das Rollo an, lässt einen Streifen Licht herein, damit ich lesen kann. Werkstatt für magische Geschenke.
Verstehen Sie jetzt?
Fragt sie. Nicht so richtig.
Weiße Magie ist ein Tropfen, schwarze Magie sind 3 Tropfen derselben Substanz. Ich zeige es Ihnen.
Ihr Gesicht schwebt heran wie ein Foto, das man mir dicht vor Augen halten will. Es wächst in die Breite, dann wird es 3-dimensional wie ein Luftballon. Ich denke daran, dass ich sie am Anfang mit Wilhelm Buschs frommer Helene verglichen habe. Ich weiche bis zur Plastikwand zurück, nicht weit genug. Sie berührt meine Lippen mit den ihren.
»Das ist weiße Magie«,
sagt sie und kniet neben mir auf dem Sitz. »Und wie ist schwarze Magie?«
»Sie wollen es wirklich wissen?«
»Ja.« Sie küsst mich erneut, spielt mit meiner Zungenspitze. Schließlich gibt sie mich frei.
»Das war schwarze Magie.«
»Und wenn ich nicht an Magie glaube?« Sage ich.
»Warten Sie es ab.«
Sie geht zurück auf ihren Platz, grinst jetzt wieder als fromme Helene. Ich würde gern nochmal von ihr geküsst. Aber wieso ist Küssen schwarze Magie? Da stimmt doch was nicht. Dazu muss doch ein Huhn geköpft werden und dann taucht jemand seinen Finger ins Blut und schreibt Botschaften. Oh je, echtes Blut. Da werden mir schon bei der Vorstellung die Kniegelenke weich. Bei solcher schwarzen Magie würde ich ohnmächtig werden. Für einen Moment sehe ich mich nackt und von ihr gefesselt. Unser Schiff ist untergegangen und wir haben eine unbewohnte Insel erreicht. Sie tanzt in einem Bastrock vor mir. Aber warum bin ich gefesselt? Egal, die Vorstellung gefällt mir. Ich lasse sie noch ein bisschen tanzen. Funktioniert Magie doch? 7. Kapitel. Da wächst etwas an der Seite aus dem Kopf heraus. Bis München lädt sie mich zu ihrer Geburtstagsfeier in einer Woche ein. Wie alt sie wird, sagt sie nicht. Ich bin auf Schätzungen angewiesen. In der letzten Stunde habe ich das 3-mal getan. Bei 39 hatte ich begonnen und jedes Mal ist sie jünger geworden. Jetzt bin ich bei 34. Ich breite mein Leben vor ihr aus oder jenes, von dem ich will, dass sie es dafür hält. Der Autor auf Bahnsteigen zu Hause. Ich lasse also viel aus. Nicht die Lügen, sondern das gezielte Weglassen von Informationen macht Menschen gefügig. Die Medien wissen das. Man muss die Welt vereinfachen, nur dann fängt man die Leser. Auch mir gelingt es, ein erstes Ziel zu erreichen. Wir gehen zum Du über und ich versuche, sie noch einmal zu küssen.
»Na gut«, sagt sie, »aber nirgends anfassen.«
»Ich schwöre, ein Spiel, das mir gefällt. Nochmal.«
»Halt«,
befiehlt sie, als wüsste sie, dass ich jetzt doch nach ihren Ohren greifen wollte. Ich fürchte, sie kann meine Gedanken lesen. Sie wirft sich in ihren Sitz zurück, zieht die Beine hoch aufs Polster und hält sie mit den Händen fest, als müsse sie hinter Armen und Beinen in Deckung gehend ihren ganzen Körper vor mir schützen. Habe ich Schaum vorm Mund? Tropft es aus den Mundwinkeln?
»Es gibt etwas, das ich dir erzählen muss.«
Sie sieht mich nicht an. Jetzt kommt wahrscheinlich das Geständnis, dass sie 4 Kinder von 3 Männern hat und verheiratet ist.
»Seit meiner Geburt fehlt mir etwas«,
erzählt sie dem Fußboden. »Kein Herz?«, frage ich.
Sie blickt auf,
lächelt.
»Ich habe nur ein Ohr. Die 2. Ohrmuschel ist künstlich, angeklebt.«
»Deshalb darf ich dich nicht anfassen?« Sie nickt. »Ich fand Ohren schon immer störend. Wenn man sich vorstellt, da wächst einem etwas an der Seite aus dem Kopf heraus wie ein Kropf, das stört doch nur«, antworte ich. Sie sieht mich mit offenem Mund an, und ich erinnere mich an den Augenblick, als ihr Ohr aus dem Haar herausguckte. Es war blau. »Okay, was fehlt noch?«, frage ich.
»Nichts, sonst alles vorhanden.«
Sie steht auf, öffnet alle Vorhänge und das Rollo. Wir fahren bereits durch eine Stadtlandschaft. Das Licht fängt sich in ihrer gelben Bluse. Sie blendet mich, als würde ich in die Sonne blicken. Ich erwarte, dass alles verschwimmt und dann wieder klar wird und ich allein in meinem Abteil sitze. Die Bahnfahrt und die Begegnung mit der jungen Hexe waren ein Traum. Haben wir uns wirklich geküsst? So etwas gibt es nicht in der Realität. Solche Dinge geschehen nicht wirklich. Das sind genau diese Geschichten, die sich nur ein Autor ausdenken kann. In Wirklichkeit blicken in einem solchen Abteil alle aneinander vorbei, schweigen über Stunden und verabschieden sich dann mit großer Erleichterung am Zielbahnhof. Wir fahren in den Bahnhof ein. Die junge Hexe stellt sich ans Fenster. Sie winkt jemandem. Dann dreht sie sich um, lächelt und sagt:
Auf Wiedersehen.
Sie sagt es genau in der Art, als hätten wir uns von Berlin bis München in diesem Abteil gegenüber gesessen, ohne ein Wort zu wechseln. Mit Schwung schiebt sie die Abteiltür zur Seite, geht hinaus. Kein Wort mehr. Weg ist sie. Ich habe mir alles nur ausgedacht. So sind sie, die Schriftsteller. In ihren Geschichten sind sie eine Art Gott mit beschränkter Fantasie. Wahrscheinlich war ich die ganze Zeit allein in diesem Abteil und habe nur diese Geschichte geschrieben. Ich sehe aus dem Fenster. Erst jetzt fällt mir ein, dass sie kein Gepäck hatte. Nur diese Umhängetasche. Typisch für eine erfundene Figur. Vielleicht hat sie den Service in Anspruch genommen, bei dem die Koffer von Haus zu Haus transportiert werden. Und dann sehe ich sie. Sie verlässt den Zug, ruft zweimal laut:
Olaf, hier bin ich!
Es gibt sie also doch. Aber ist alles wirklich so geschehen? Haben wir uns tatsächlich geküsst? Oder war sie als Mitreisende nur willkommener Anlass für meine Fantasie? Olaf, der Trottel, erwartet sie am anderen Ende des Waggons und hört nicht besonders gut. Sie muss zu ihm hinlaufen. Erst als sie ihn anstößt, dreht er sich um, nimmt sie in die Arme. Bei seinem Anblick schrumpfe ich. Ein blonder Riese, eine Mischung aus Filmschauspieler, Bankberater, Modedesigner, gestylt wie ein Model. Er sucht den Bahnsteig ab, weiß nicht wohin mit seinen Händen. Die Finger krümmen sich, wollen Gepäck tragen. Schließlich legt er seinen Arm um sie, als wäre sie etwas, das er transportieren kann. Sie gehen an meinem Fenster vorbei. Sie sieht mich nicht, dreht sich nicht suchend nach mir um. Eine Frau mit einem solchen Mann am Arm muss sich nicht nach anderen Männern umdrehen. Ich sehe ihnen nach, bis sie mit der Menge am Ende des Bahnsteigs verschmelzen. Der Zug endet hier. Ich werde noch ein bisschen sitzen bleiben und schreiben. Ich ergänze meine Geschichte um diesen Kerl. Vielleicht sollte ich ihn verändern? Hatte er nicht die Nase eines Boxers und die Stirn eines Neandertalers? War seine Kleidung nicht aus der Altkleidersammlung der Heilsarmee? Alles passte nicht so recht. Ich könnte ihn einfach neu erfinden. Er stottert, ist am ganzen Körper behaart und seine Zähne sind aus Holz und alles, was er kann, ist Gewichte stemmen, über Autos reden und dabei verwechselt er mir und mich. Vielleicht mache ich das. Ich klappe den Laptop zu und stecke eine Hand in die Tasche. Die Visitenkarte. Lina Wasmeier, Werkstatt für magische Geschenke. Ihre Werkstatt liegt in der Türkenstraße, gar nicht so weit entfernt von meiner kleinen Wohnung in der Theresienstraße. Ich will das Abteil schon verlassen. Da entdecke ich auf dem Boden das blaue Ohr.